Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Neue Perspektiven für lebendige Städte. Unsere Innenstädte haben ein riesiges Problem, ihre Monotonisierung. Waren es erst die hohen Mieten, kam dann das Online-Geschäft hinzu, das den stationären Handel immer stärker bedroht. Die Folgen sind große Handelsketten und multinationale Marken, die ein austauschbares Bild erzeugen, mit fatalen Folgen für das Stadtbild und den Einzelhandel. Anfang des Jahres hast du die Studie Retail in Transition veröffentlicht, die nicht nur in der Fachwelt Aufmerksamkeit erregte. Sie stellt unterschiedliche Stadtszenarien dar, die ihr als Architekten weltweit im Austausch mit Zukunftsforschern, Wissenschaftlern und Stadtplanern entworfen habt. Sie scheinen für die Zeit nach der Krise wie gemacht. Welche Perspektiven sich daraus für die Stadt ergeben, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Nicole Heppner, heute mit unserem Gast Kaspar Schmitz-Moorkramer. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Mit über 100 Mitarbeitern gehört das Büro Kaspar, das 2019 aus dem 2004 gegründeten Büro Meyer-Schmitz-Moorkramer hervorging, mit Sitz in Köln und Hamburg zu den größten Büros in Deutschland. Die Architektur von Kaspar ist vom Leitgedanken Maßstab Mensch geprägt. Sie reagiert auf die digitale Transformation und begreift Stadtquartiersplanung, Stadtreparatur und Innenarchitektur als Chance, um individuellen Raum für die optimale Entfaltung des Menschen zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, Kaspar, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt und die Schwachstellen der Monostrukturen gnadenlos offengelegt. Kaspar, was genau läuft da schief?
Wie du es gerade eingangs gesagt hast, Wiebke, läuft genau das schief, was vorher schon schief gelaufen ist. Es wird jetzt einfach nur noch ein Stück sichtbarer. Und der Grund, warum wir uns vor jetzt gut 2,5 Jahren angefangen haben, mit dem Thema Retail in Transition zu beschäftigen, ist ja, dass wir gesehen haben, dass der Handel beziehungsweise der Handel in der Art und Weise, wie er sich in den Städten darstellt, kein nachhaltiges Konzept mehr ist. Es gibt Veränderungen, die durch die Digitalisierung aufgezeigt wurden, die wir allerdings auch als Chance begriffen haben. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch in der Monostruktur, die der Handel in unseren Innenstädten teilweise zeigt, ein städtebauliches Problem sehen, dass Attraktivität verloren geht und dass das Nutzerverhalten sich auch extrem verändert hat. Wir gehen heute eben nicht mehr in die Stadt, weil wir Dinge einkaufen müssen, sondern wir suchen ein Erlebnis. Und den reinen Bedarfseinkauf können wir eben auch digital abbilden. Das Erlebnis hat aber ganz andere Anforderungen.
Du hast gerade die Digitalisierung erwähnt und die erhält ja gerade einen enormen Schub und Auftrieb. Welche Chancen verbinden sich damit für die Architektur und die Stadtentwicklung?
Tatsächlich ist es so, dass jede Veränderung immer auch eine Chance für die Architektur ist oder für uns Architekten, das ist auch ein bisschen böse gesagt, wenn sich was verändert, muss leider auch gebaut werden. Das ist dann eben so. Aber die Chance, die wir tatsächlich sehen, ist, dass im Endeffekt das, was wir an den Innenstädten kritisieren, die starken Monostrukturen, dass die aufgebrochen werden, dass die Stadt der Zukunft sicherlich eine hybride Nutzungsstruktur haben wird, während das heute eben sehr stark von Monostrukturen bestimmt ist. Insofern sind wir davon überzeugt, dass es erstens Veränderungen in dem Bereich geben wird, weil das sehen wir ja schon längst, dass der Handel nicht mehr so funktioniert, wie er funktioniert hat. Und zweitens sind wir aber auch davon überzeugt, dass das der Lebensqualität und auch dem Menschen am Ende des Tages dienen wird, weil unsere Städte werden menschennäher und lebenswerter.
Damit erfolgt ja dann automatisch schon eine stärkere Belebung der Außenbereiche auch, ne? Das würde ja das mit sich bringen.
Genau, das ist auch ein Thema, sicherlich, was die Pandemie jetzt nochmal aufgezeigt hat. Ich denke, dass wir gerade auch in Deutschland großen Nachholbedarf haben bei der Gestaltung unseres öffentlichen Raums und auch bei der Wertschätzung unseres öffentlichen Raums. Und auch dort sehen wir mal, großen Veränderungsbedarf. Und ich möchte da gerne jemanden zitieren, Jan Gehl, einen der prominentesten Städtebauer und auch Stadttheoretiker der letzten 50 Jahre, der sagt, first life, then spaces, then buildings. Und ich glaube, auch wir als Architekten Und Stadtplaner müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir im Endeffekt die Bühne für das Leben bauen, aber es nicht nur um die Architektur selber geht, sondern vor allen Dingen um das, was eben auch in diesem öffentlichen Raum und dann eben auch in dem halböffentlichen Raum und in dem privaten Raum selber dann geschieht.
Ja, die Holländer machen uns das ja ganz schön vor. Die haben ja da eine andere Kultur des städtebaulichen Außenraums und auch letztendlich des sich draußen Aufhaltens. Wenn ich mir das mal überlege, die sitzen ja im Oktober, November nach wie vor alle draußen, ne? Was wir hier eher weniger sehen. Oder?
Wobei, ja, da würde ich fast schon widersprechen. Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit oder auch an meine Jugend, Außengastronomie, die war ja tatsächlich im Juni bis maximal im September irgendwie draußen. Mhm. Mittlerweile ist es ja tatsächlich ganzjährig. Ich glaube, das Bild, wie sich Deutschland auch darstellt und wie sich deutsche Städte darstellen, hat sich auch deutlich verändert. Und ich glaube tatsächlich, wir haben ja irgendwann mal auch die These aufgestellt, das Innen ist das neue Außen, das Außen ist das neue Innen, dass für alle Lebensbereiche die Verquickung von Innen und Außen ganz, ganz wichtig ist. Das tun wir selbstverständlich beim Handel und in den Innenstädten. Das tun wir aber auch im Bereich des Büros, wo uns immer wichtiger ist, dass wir Innenbereiche auch mit Außenbereichen verknüpfen. Selbstverständlich auch beim Wohnen, weil wir den Außenbereich als das erweiterte Wohnzimmer eben mit ansehen. Insofern gebe ich dir recht, dass es sicherlich andere Kulturen gibt, die das noch stärker leben. Aber da würde ich vielleicht eher sogar den Blick in Richtung Südeuropa wenden, wo ich dann doch immer auch erstaunt bin, dass wenn man in Spanien oder Italien, teilweise auch in Griechenland und Co. unterwegs ist, mit wie viel Sorgfalt und sicherlich auch finanziellem Aufwand der öffentliche Raum auch angelegt und gewertschätzt wird. Und ich bin dann manchmal etwas, ja, vielleicht auch verärgert, wenn ich sehe, dass wir in Deutschland sagen, wir müssen neue Bäume pflanzen und dann pflanzen wir im Endeffekt kleine Stängelchen. das ist dann doch sehr schade, wenn ich sage, ich habe eine Gesamtinvestition, die vielleicht in einem Stadtquartier gelaufen ist, irgendwie von 100 Millionen Euro und am Ende des Tages habe ich ein Budget für Bäume von 30.000 Euro. Das passt halt irgendwie nicht. Und ich glaube, da schieße ich mir wahrscheinlich ins eigene Knie. Aber da habe ich das Gefühl, dass die Zunft unserer Freianlagen deutlich zu kurz kommt und man vielleicht überlegen muss, wie man Budgets dort auch anders umschichten kann.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Erlebnis, was du gerade erwähnt hast, kommen. Wir kaufen heute nicht mehr nach Bedarf ein, weil wir etwas benötigen, sondern wir kaufen ein, weil wir ein Erlebnis haben wollen. Das ist ja ein Punkt auch aus eurer Studie. Aber wie passen denn Erlebnis und Stadtumbau zusammen?
Die passen hervorragend zusammen, weil
das sehr genau, gut.
Genau das ist, was Stadt eben bieten kann. Also sagen wir, willst du vielleicht mit dem touristischen Sektor ein bisschen vergleichen? Wir fahren ja in Städte. Wir haben einen großen Trend vor der Pandemie gehabt zum Städtetourismus. Das wird sicherlich auch wieder zurückkehren. Wir fahren ja in die Städte, weil wir ein Erlebnis suchen. Und das tun wir natürlich im Großen mit den Reisen, die wir machen. Aber das machen wir natürlich auch im Kleinen, wenn wir eben am Wochenende beschließen oder auch in der Woche beschließen, dass wir in die Stadt gehen. Und nochmal, wenn ich platt gesagt ein paar Socken und ein T-Shirt kaufen muss, kann ich das wunderbar auch am Sonntag noch schnell im Internet machen. Ist im Übrigen ganz interessant, wann auch im digitalen Handel die meisten Einkäufe passieren. Tatsächlich ist es so, dass der Sonntag dort nicht der unbeliebteste Tag ist und auch die späten Abendstunden. Aber ein Beratungsgespräch, ein auch gastronomisches Erlebnis oder ähnliches, das kann ich natürlich digital in der Form nicht abbilden. Und das ist natürlich die Stärke der Stadt. Und ich glaube auch, dass die Städte untereinander stärker miteinander konkurrieren werden. Denn es geht ja auch um die Frage, in welche Stadt bewege ich mich, denn wenn ich in die Stadt gehe. Mhm. Also ich zum Beispiel lebe ja außerhalb von Düsseldorf und arbeite in Köln. Das heißt, für mich ist es ja tatsächlich eine Frage, in welche Stadt fahre ich denn heute und wo suche ich das Erlebnis? Und ich glaube, die Städte sind auch gut beraten, wenn sie für sich selber eine eigene DNA und eine eigene Identität entwickeln und diese auch stärken. Ich glaube, auch da hat der Handel sicher dazu beigetragen, dass die Städte, und das ist ein weltweites Phänomen, sehr gleichmäßig geworden sind, weil natürlich die Läden und die Handelsketten Wert darauf legen, dass sie sich überall auch gleich darstellen und der Kunde natürlich alles schnell findet. Das mag für den einzelnen Einzelhändler auch hundertprozentig sinnvoll sein und verständlich. Für das Stadtbild und die Frage, wie baut eine Stadt ihre eigene Identität aus, ist es aber sehr schädlich.
Wenn wir nochmal auf die Städte jetzt zurückkommen, du hast in deiner Studie die Städte Köln, Frankfurt am Main und München. Dafür habt ihr konkrete Szenarien entworfen. Warum genau diese drei Städte und was sind vielleicht die Gemeinsamkeiten oder auch die Unterschiede zwischen den drei Städten?
Wir haben tatsächlich uns diese drei Städte ausgesucht, weil es Städte sind, mit denen wir eng verbunden sind und die wir sehr gut kennen. Wir hätten das Szenario allerdings gut auch sagen auf alle weiteren Städte sagen noch ausbreiten können. Aber,
ich vermisse da ja so ein bisschen den Norden, ne?
Ja, genau. Wir haben tatsächlich, also irgendwann ist natürlich so, dass du sagst, du musst jetzt auch mal irgendwann mit der Studie rauskommen. Tatsächlich hätten wir uns gerne auch mit der Mönckebergstraße in Hamburg und mit der Schadowstraße in Düsseldorf beschäftigt, weil die meiner Meinung nach alle die gleichen Themen haben. Wir haben uns ja die großen Handelsstraßen vorgenommen. Wir haben uns tatsächlich auf die Zentren fokussiert. Wir haben uns auf die großen Straßen, eine Schildergasse, eine Zeil, eine Kaufingerstraße bezogen, weil wir gesagt haben, das sind erstmal die großen Zentren, die für uns interessant sind in dieser Studie und wo wir als erstes diese Veränderungen eben auch sehen und die sicherlich auch am härtesten mit dieser Veränderung betroffen sind. Was diesen Straßen allen gemein ist, dass sie eben sehr stark vom puren Handel geprägt werden. Was ihnen auch gemein ist, ist, dass die meisten Händler, die dort in diesen Straßen ansässig sind, mehrgeschossigen Handel betreiben. Sprich, dass du Beispiel in Köln zum Beispiel C&A oder P&C, die teilweise über 4 bis 6 Etagen sich nach oben hochvertikalisieren. Was ihnen auch gemein ist, dass sie nicht bekannt sind für andere Nutzungen. Also eine Büroadresse Zeil wäre eine ganz ungewöhnliche Adresse, obwohl es dort auch Büros gibt. Was ihnen auch gemein ist, ist, dass sie alle über ein relativ schwaches und nicht besonders attraktives gastronomisches Angebot zum Beispiel verfügen, dass sie alle auch kein kulturelles Angebot finden. Es gibt vielleicht in Köln eine kleine Ausnahme an der Schildergasse mit der Antoniterkirche, wo mal sagen, ein kirchliches und auch ein kleines kulturelles Zentrum ist, was irgendwie wie so ein kleiner Kleinod, aber dann auch wie ein Fremdkörper wirkt, was aber eine schöne Bereicherung für so eine Straße auch mal ist. Also insofern sind es schon Themen, die alle sehr, sehr ähnlich sind in den Straßen. Und was wir eben bei allen Straßen sehen, ist, dass sie im Endeffekt ein großes Potenzial haben, weil sie liegen in der Mitte der Stadt, sie haben fantastische Querschnitte, sie sind ein unglaublich spannender städtebaulicher Raum und sie sind alle im Endeffekt weiter unter ihren Möglichkeiten, was sie eben für die Stadt bieten können. Und sie sind geprägt, die meisten eben auch von einer ja sehr starken und Gebrauchsarchitektur, die keine klare Identität und auch keine klare Verortung hat.
Ihr arbeitet an vielen städtebaulichen Projekten, ja auch mit internationalen Bauherren. Um wirklich etwas zu verändern, braucht es Mut. Auf der einen Seite der Bauherren und auch der Stadtplanung. Verrätst du uns eure Erfolgsstrategie?
Ja, also im Endeffekt, der Ansatz, über den wir an Projekte und auch an Bauherren herangehen, ist, dass wir in den Dialog einsteigen. Wir wollen am Anfang des Projektes in den Dialog mit den Menschen, mit den Stakeholdern. Das sind unsere Bauherren, das sind aber auch die Städte, das sind auch die Menschen, die davon betroffen sind. Das sind auch die Menschen, die wir später für unsere Projekte gewinnen wollen. Daraus entwickelt sich ein Verständnis und daraus entwickeln sich Konzepte. Und ich glaube, dass Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir unsere Bauherren und die anderen Partner, die wir auf diesem Weg haben, versuchen mitzunehmen und dass wir nicht unsere Konzepte im einsamen Kämmerlein entwickeln, sondern dass wir die anderen daran teilhaben lassen wollen und dass wir uns auch nicht als alleinige Autoren dieser Konzepte verstehen, sondern sie als ein gemeinschaftliches Werk verstehen. Und wir haben eben die Freude und die Ehre, das dann auch umsetzen zu dürfen. Und ich glaube, wenn man die Menschen, mit denen man das gemeinsam machen möchte, nicht mitnimmt und für diese Ideen begeistert, dann wird es nicht funktionieren. Weil die Städte müssen die Themen nach außen, also auch gegenüber ihren Bürgern, verantworten, nach innen gegenüber den anderen Ämtern. Die Bauherren haben eine hohe finanzielle Verantwortung, die sie eingehen. Sie haben ein Risiko, was sie eingehen. Und was wir aber feststellen, ist, wenn man Verständnis für den Weg und die Methodik und das Konzept gemeinsam erarbeitet, dass dann eben auch Mut befördert wird. Und wir dann eben auch bei unseren Bauherren sicherlich auch das Glück haben, dass wir Menschen haben, die auch gerne mutig sind, die auch andere Wege gehen wollen und das auch ganz bewusst von uns einfordern. Also wir haben auch viele Bauherren, und das schätze ich sehr, die eben auch ganz klar sagen, wenn sie noch nicht zufrieden sind und wenn sie auch noch mal einen drauflegen wollen, und uns eben bewusst auch immer fordern. Ich sage immer, für uns, wir brauchen den Bauherrn als Sparringspartner und wir können kein gutes Haus ohne einen guten Bauherrn bauen. Also wir sind an der Stelle einfach nicht alleine. Und wir sind ja ein Büro, was sehr stark im Kontext baut. Das heißt, die meisten unserer Projekte sind tatsächlich in einem städtischen Kontext. Die meisten unserer Projekte haben oft auch das Thema, dass sie mit Bestand auch noch umgehen, entweder mit benachbartem Bestand oder eben auch mit Bestand innerhalb unserer Projekte. Und die meisten unserer Projekte sind hybride Projekte. Das heißt, wir haben nicht die Situation, dass wir eine Monofunktion drin haben, sondern dass wir ganz viele Funktionen in unseren Projekten vereinbaren. Und insofern ist es umso wichtiger, dass man mutig an die Dinge herangeht und eben sich ganz darüber im Klaren ist, welche Strategien man entwickeln möchte und dann eben auch an diesen festhält.
Braucht es denn noch mehr Mut?
Ja, immer, immer. Sehr gut. Immer, immer, immer. Nein, ganz sicher, weil natürlich ist es so, dass, auch das wäre natürlich gelogen, man merkt, soll man, oder wie man so schön sagt, ein gutes Pferd springt auch immer nur so hoch, wie es muss. Und das gilt natürlich für die Städte, das gilt teilweise natürlich für unsere Bauherren und das gilt natürlich genauso auch, da möchte ich uns gar nicht ausnehmen, auch für uns als Architekturbüro und unsere Kollegen genauso. Und insofern, es braucht hundertprozentig mehr Mut und wir brauchen hundertprozentig auch, ja, auch mehr Mut mal zum Experiment. Ich glaube, da ist es tatsächlich so, jetzt würde ich mal den Blick nach Holland wagen. die sind an manchen Stellen wirklich deutlich mutiger. Wir Deutschen haben sicherlich eine Mentalität, was auch sehr wertvoll ist, dass wir sehr, sehr langfristig denken. Das finden wir als Büro auch sehr wichtig. Wir wollen Lösungen haben, die nachhaltig sind. Wir wollen auch ein Städtebild schaffen, was wertbeständig ist. Wir wollen sicherlich auch Gebäude haben, das sagen wir immer, die in Würde altern, also ein Gebäude, was eben auch nach 10 und 15 und 20 Jahren einfach noch ein gutes Haus ist und stabil ist. Die Holländer sind vielleicht etwas weniger prätentiös und gehen etwas experimenteller an die Dinge ran. Dadurch kreieren sie natürlich auf der einen Seite Dinge, die sicherlich in Teilen dann auch mal spannender und kreativer sein können. Wenn man aber durch Holland fährt, muss man natürlich auch mit offenen Augen fahren. Wir gucken uns immer nur die tollen und erfolgreichen Projekte an. Ich sehe da allerdings auch relativ viel, wo ich gesagt habe, die experimentiert. Und nicht jeder Schuss klappt halt so gut. Und das ist aber keine Kritik, sondern das ist eigentlich was ganz Schönes, dass man eben auch, Mut heißt ja auch, dass es gut gehen kann. Das heißt auch, dass man vielleicht mal einen Fehler macht. Und mutig ist derjenige, der einen Fehler macht, ihn einsieht und ihn korrigiert und dann wieder auf die Bahn zurückkommt.
Auf die Bahn. Und in der Regel ist es ja so, wenn wir feststellen, da ist vielleicht etwas nicht so gut gelaufen, dass wir ja daraus eine Lernkurve haben.
Absolut. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir eine Mentalitätsveränderung haben. Mhm. Ich glaube, wir kommen aus einer Mentalität und ich glaube, die haben wir aber auch schon in großen Teilen überwunden, wo jeder versucht, in seinem eigenen Kämmerchen seine eigene Lösung zu machen. Und auf keinen Fall möchte ich irgendjemanden in mein Heftlein blicken lassen, damit er sieht, was ich da gerade mache. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir uns verstehen, ist, dass wir uns als Teil eines Ganzen verstehen. Und wir suchen bewusst Kollaborationen und wir suchen bewusst den Austausch mit anderen. Und das heißt natürlich auch, dass wir bewusst unser Know-how zur Verfügung stellen und auch keine Angst davor haben, den anderen an der Stelle schlau zu machen, weil wir gar kein Problem damit haben, dass andere auch gute Ideen haben. Und wir glauben, sagen wir mal, dass dieser Bereich einfach so groß und wichtig ist, dass es viel wichtiger ist, dass man gemeinsam die Dinge angeht, als dass man meint, dass man alleine Lösungen dafür finden kann und darauf irgendwie ein Patent bekommt. Das ist nicht der Fall. Und viel mehr entsteht eigentlich, wenn wir anfangen zu teilen und wenn wir die Menschen an und vor allen Dingen unsere Partner an den Prozessen teilhaben lassen.
Das ist ja bei uns sehr ähnlich, ne? Im Bereich unserer Lösungen. Du hast es gerade gesagt, Langlebigkeit, funktional, das sind ja auch Aspekte, die bei uns eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und auch, was du gerade geschildert hast, Kaspar, sehr frühzeitig in den Dialog zu steigen, um eben dann auch die bestmögliche Lösung letztendlich kreieren zu können.
Genau. Und da, glaube ich, ist es eben das Schöne an unserer heutigen Zeit, dass wir, glaube ich, viel dialogorientierter arbeiten. Wir arbeiten viel teamorientierter. Wir arbeiten sicherlich auch im Zuge der Digitalisierung haben wir natürlich die Möglichkeit, uns auch viel mehr Informationen und Austausch einzuverleiben, als das früher der Fall war. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Kommunikationsgeschwindigkeit hat sich extrem erhöht. Das heißt, während früher vielleicht mal ein Feedback 3-4 Tage gedauert hat, dauert es heute noch 3-4 Minuten und man ist schon wieder am Reagieren. Das ist auch nicht ganz stressfrei. Das macht sicherlich auch große Probleme. Aber ich glaube schon, dass es eine tolle Sache ist, dass wir offen arbeiten. So arbeiten wir auch bei uns im Büro, so arbeiten wir auch mit dem eigenen Team. Und das ist auch mein Ansatz, wie ich versuche, mein Team zu führen. Es ist eben, auch wenn das Büro Kaspar heißt, was zufälligerweise auch mein Vorname ist, dahinter steckt eben ein großes Team. Und es bin selbstverständlich nicht ich alleine, sondern das Büro ist nur so gut wie das Team, was wir eben haben.
Du hast ja eben schon den Punkt der Nachhaltigkeit erwähnt. Wenn du dir die Aspekte Ökonomie, Ästhetik und Nachhaltigkeit anschaust, sind das ja scheinbar unvereinbare Gegensätze. Oder vielleicht doch nicht?
Oder vielleicht doch nicht. Sicher nicht. Nachhaltig, also ich glaube, der Begriff der Nachhaltigkeit, wenn man einen, also wir sind gerade dabei, für uns den Begriff der Nachhaltigkeit zu definieren. Also wir wollen uns tatsächlich mit diesem Thema nochmal auf eine etwas andere Art und Weise auseinandersetzen, weil wir das an vielen Stellen tun. Wir haben Projekte, die nachhaltig zertifiziert sind. Wir haben eine der ersten DGNB-Platin-Zertifizierungen zum Beispiel für unser Kühlquartier in Düsseldorf bekommen. Wir haben Cradle-to-Cradle-Themen, die wir uns angucken. Wir beschäftigen uns mit ganz vielen Themen und trotzdem glauben wir, dass Nachhaltigkeit nicht eine Etikette sein sollte, die ein Haus bekommt, nur weil es grüne Pflanzen an der Fassade hat, sondern wir glauben, dass Nachhaltigkeit die Kombination von ganz, ganz vielen Dingen ist. Dazu gehören Themen wie Langlebigkeit, dazu gehören Dinge wie Stabilität, dazu gehören natürlich auch Fragen danach, welchen Energieverbrauch habe ich denn überhaupt, bis ich ein Gebäude erstelle? Oder ist es denn überhaupt nachhaltig, ein neues Haus zu bauen oder ein altes Haus vielleicht nochmal umzudenken? Nachhaltig ist natürlich auch ein Lebenszyklus für ein Haus zu bestimmen. Nachhaltig ist natürlich auch zu überlegen, welche Materialien ich verbaue und ob vielleicht am Ende des Lebenszyklus von bestimmten Materialien, sei es jetzt sagen wir mal im Innenausbau oder eine Fassade, wo wir einfach wissen, dass die heutzutage nicht mehr die Lebensdauer haben werden, 100 Jahre plus, dass ich diese Materialien auch wieder ausbauen und wieder auch dem wirtschaftlichen Zyklus wieder zuführen kann. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir eben Aspekte auch sammeln, die auch der Ökonomie dienen. Weil wenn ich diese Anreize nicht schaffe, dass es auch ökonomisch interessant ist, nachhaltig zu sein oder ein Gebäude eben auch ökonomisch interessant ist, dann werden wir langfristig und von alleine damit nicht erfolgreich sein. Wir brauchen für Nachhaltigkeit die besseren Argumente. Und dann können wir auch Menschen von der Nachhaltigkeit überzeugen. Und ich glaube, tatsächlich ist es die Kunst, Nachhaltigkeit so herauszuarbeiten, dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist und nicht ein Mehraufwand für manche und ein Win für andere. Das bringt nichts.
Infolge der Pandemie ergeben sich ja auch für Arbeitswelten neue Herausforderungen. Homeoffice ist der neue Standard. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch die Dinge bewahren, die wir ja lange erarbeitet haben und nicht zugunsten veralteter Strukturen wieder aufgeben. Was bedeutet das für die Entwicklung des Büromarktes?
Das wird ja zurzeit sehr stark diskutiert. Ich habe heute Morgen noch einen Kommentar auf LinkedIn gelesen, wo auch sozusagen der Abgesang des Büros schon gefeiert wurde. Und man hört ja auch, dass es viele Unternehmen gibt, die sich jetzt damit beschäftigen, wie sie Flächen abbauen können etc. aufgrund von Flexibilisierung und Ähnlichem. Erstens glaube ich, dass es noch zu früh ist, um die Rückschlüsse zu ziehen. Wir sind noch nicht durch die Pandemie. Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Und insofern ist es meiner Meinung nach auch viel zu früh, jetzt schon die Rückschlüsse zu ziehen für etwas, was wir noch gar nicht absehen können. Ich persönlich bin allerdings davon überzeugt, dass wir das Büro nach wie vor brauchen. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen, mehr denn je brauchen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Homeoffice in einem gewissen Maße sehr gut funktioniert und ein tolles ergänzendes Angebot ist. Wir für uns, bei uns im eigenen Unternehmen, aber auch im Austausch mit Kunden oder auch bei Kunden oder auch mit Kunden, für die wir planen, stellen jedoch fest, dass für die Identifikation mit dem Unternehmen auch Anwesenheit ein ganz wichtiger Aspekt ist. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass kreative Prozesse, kommunikationsoffenes Arbeiten, teambasiertes Arbeiten, alles das, worüber wir gerade vorher gesprochen haben, auch nur dann funktioniert, wenn man zusammen ist. Wir reden einfach anders, wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, als wenn wir eben am Telefon sind, wenn wir uns E-Mails schreiben oder auch eine Videokonferenz abhalten. Ich glaube, dass das Thema Videoconferencing eine unglaubliche Hilfestellung ist. Wir werden weiter viel mehr Videokonferenzen machen, als wir das je zuvor gemacht haben. Wir in unserem Bereich werden uns unglaublich viele Planungsbesprechungen, zu denen wir sonst immer angereist sind, ersparen können, in dem Sinne, dass wir viel davon auch digital machen können. Am Ende des Tages bin ich aber fest davon überzeugt, dass wir den persönlichen Austausch brauchen. In der Aufgabe, die wir heute schon kennen, können wir morgen gut auch von zu Hause aus arbeiten oder in unserer eigenen kleinen Welt. Aber das Spannende, und das ist ja das, was Unternehmen und kreative Prozesse ausmacht, ist, dass wir heute an Dingen arbeiten und morgen Ergebnisse erzielen, von denen wir gar nicht geahnt haben, dass wir sie erzielen werden. Und das passiert eben in dem Austausch, den wir gemeinsam haben. Und insofern wird es, glaube ich, in Zukunft eher noch wichtiger, dass das Büro eine zentrale Rolle auch im Arbeitsleben spielen wird. Und ich glaube, dass es für die Ausgestaltung des Büros noch wichtiger wird, das so attraktiv zu gestalten, dass die Menschen, die sicherlich nicht auf das Angebot zukünftig verzichten werden, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, selber die Entscheidung treffen. Wir wollen aber im Büro arbeiten, weil wir merken, dass es uns persönlich gut tut, dass es unserer Arbeit gut tut und dass es auch unserem Team gut tut.
Was heißt das denn konkret jetzt? Ich meine, du bist ja auch Arbeitgeber. Wie handhabt ihr im Büro diese neue Normalität?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir bis Februar dieses Jahres in dem Glauben gelebt haben, dass unsere Arbeit nur vom Büro aus stattfinden kann. Das hat tatsächlich auch viel mit unserer Hardware-Ausstattung zu tun. Der Standardarbeitsplatz bei uns hat einen 23-Zoll-Monitor. Das ist ein relativ großes Ding. Der Standardarbeitsplatz bei uns hat einen Desktop als Computer und kein Laptop. Das haben bei uns die Projektleiter, die viel reisen, oder die Mitarbeiter, die viel unterwegs waren. Das gab es auch schon vorher bei uns. Aber die meisten haben eben auch aufgrund der sich doch immer wieder verändernden Anforderungen von neuen CAD-Versionen, mit denen wir arbeiten, einen Rechner, an den wir relativ schnell rankommen, an dem wir schnell neue Grafikkarten reinstecken können, wo wir Arbeitsplätze erweitern können etc. Und insofern waren wir tatsächlich nicht so wahnsinnig flexibel, haben aber im Januar und dann im Februar im Doing, weil wir das doch schon vermutet haben, dass das in eine andere Richtung gehen kann, sehr schnell umgestellt, haben alle Rechner mit VPN-Tunneln ausgestattet und haben unsere Programme in der Form verändert, dass sie von überall abrufbar sind, haben unsere Datenleitungen aufgepumpt etc. und haben tatsächlich im März alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Sind dann ganz wenige im Büro geblieben. Und die Folge ist, dass wir gesagt haben, das Experiment hat besser geklappt, als wir es erwartet haben. Es war ja kein Experiment, was wir freiwillig eingegangen sind, sondern was wir aufgrund der Situation eingehen mussten. Und tatsächlich haben wir eine Umfrage bei den Mitarbeitern vor einigen Wochen gemacht, die in der wir ganz bewusst abfragen wollten, wollt ihr weiterhin auch die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten? Habt ihr zu Hause die Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten? Auch das darf man nicht unterschätzen. Nicht für jeden ist das ja ein Stück Entspannung, von zu Hause aus zu arbeiten, sondern das kann ja auch eine unglaubliche Belastung sein, von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Habt ihr die technischen Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten? Und das Feedback war sehr spannend und sehr interessant. Also die meisten Mitarbeiter haben das sehr positiv bewertet, auch diese Möglichkeit zu haben. Die meisten haben aber auch ganz klar geantwortet, also es waren über 80%, sie können sich das maximal 1 bis 2 Tage die Woche vorstellen. Und wir werden damit, wir werden darauf tatsächlich auch reagieren. Wir haben uns für eine andere Art der Telefonie entschieden. Wir werden jetzt mit der Telekom eine cloudbasierte Telefonie bei uns einführen, sodass wir tatsächlich flexibel sind und eben es nicht mehr das Telefon ist, sondern du kannst entweder über dein Handy, über deinen Rechner, über dein Telefon telefonieren und du kannst das auch machen, von wo aus du möchtest. Das gibt uns wieder große Möglichkeiten, weil wir darüber zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen unseren Standorten wiederum stärken können, weil wir keine Telefonanlagen mehr an den Standorten haben, sondern eben nur noch in der Cloud, auf die jeder zugreifen kann. Und wir haben gerade auch für uns sehr große Investitionen beschlossen. Wir werden alle Arbeitsplätze mit Laptops ausstatten und müssen dort natürlich auch eine Generation nach oben greifen, um sicherzustellen, dass wir mit diesen Laptops dann auch in den nächsten Jahren arbeiten können. Im Gegenzug werden wir allerdings auch die Arbeit im Büro umstellen. Das heißt, wir werden im Büro flexibler arbeiten, als wir das früher gemacht haben. Das heißt, wir werden mit einer leichten Unterdeckung an Arbeitsplätzen für die Teams arbeiten und sie haben die Möglichkeit, bei, wenn eben alle gleichzeitig da sein sollten, an flexiblen Arbeitsplätzen das auszugleichen. Das heißt, es besteht immer die Möglichkeit, dass alle auch im Büro sein können. Ja. Aber wir wollen die Flexibilität bei den Leuten tatsächlich anregen, dass sie die dass sie eben nicht immer am gleichen Arbeitsplatz sind, sondern sie sind nur an der gleichen Arbeitsinsel oder an den gleichen Arbeitsinseln, die wir haben. Der Bereich bleibt der gleiche, aber es ist nicht der gleiche Tisch. Und das ist ein Experiment. Also wir müssen gucken, auch wie es aufgenommen wird. Und das Schöne ist, unser Büro ist in den letzten 16 Jahren immer von größter Veränderung geprägt gewesen. Und ich bin großer Freund von Learning by Doing. Und wir wollen auch die Teams sich selber organisieren lassen. Unsere Teams sind Einheiten zwischen 5 und 15 Mitarbeitern und wir glauben, dass das dort auch hingehört. Und wir setzen sehr stark auf die Vernunft unserer Mitarbeiter. Wir glauben an das Team, was bei uns ist und wir glauben auch daran, dass das Team das Interesse unseres Büros und sozusagen auch unserer Gemeinschaft ganz klar im Fokus hat. Insofern ist es für uns auch ganz wichtig, Ihnen dieses Vertrauen auch zu schenken.
Das klingt sehr spannend und das, was du geschildert hast, glaube ich, dass das auch gut funktioniert. Viel Erfolg dabei.
Ja, vielen Dank. Also wir sind gespannt. Das ist für uns ein großer Schritt, wirklich ein großer Schritt. Und er setzt eben wirklich sehr, sehr stark auf die Selbstverantwortlichkeit. Und wir glauben aber, damit auf dem richtigen Weg zu sein. Und wir glauben auch, dass es, an sich ist es so, dass wir sagen, wir haben auch, nicht, dass wir keine Wahl hätten, das ist Blödsinn, aber wir wollen dort auch ganz bewusst voranschreiten und wir wollen für unsere Mitarbeiter attraktiv sein und wir wollen natürlich auch für unsere zukünftigen Mitarbeiter denen ein Umfeld geben, wo sie sagen, hurra, ich möchte gerne bei Casper arbeiten, weil es ist auch kein Geheimnis. Wir sind immer auf der Suche. Wir sind Auch in der Corona-Krise sind wir sogar nochmal um 15% gewachsen. Tatsächlich sind wir mittlerweile 110 Mitarbeiter. Es ist eine spannende Herausforderung, auch in der Krise, die Menschen jetzt bei uns zu integrieren. Und tatsächlich ist das ein Thema, dass wir sagen, zum Beispiel mit Leuten, die neu zu uns kommen, dass sie natürlich erstmal vom Büro aus arbeiten. Es macht aber großen Spaß zu sehen, dass das funktioniert. Und dass zwar alles ein bisschen anders ist, aber es ist in keinem Fall schlechter. Und wir haben auf keinen Fall den Spaß an der Sache verloren.
Das ist das Wichtigste. Freude genau. Beim Arbeiten. Sehr schön. Zum Abschluss unseres Podcastes eine architekturfremde Frage. Wenn du dir jemanden wünschen dürftest, mit dem du morgen Mittag dich zum Essen triffst, um genau über dieses Thema, was wir jetzt besprochen haben, sprechen zu dürfen und vor allem auch ja einen wesentlichen Schritt weiter voranzukommen, wer wäre das?
Fangfrage.
Nee.
Also ich vermute, ich muss mich da selber so ein bisschen heranarbeiten in meinem Denkprozess. Ich vermute, dass es wahrscheinlich jemand eher aus der digitaleren Welt wäre, den ich mir dort gerne als Gesprächspartner suchen würde. Ich habe eine große Bewunderung für Steve Jobs, weil er es geschafft hat, Digitalisierung, Technik und Design miteinander zu verbinden, was natürlich für mich als Architekten und Designer ein unglaublich großes Thema ist, dass man im Endeffekt, also ich selber komme ja aus einer Zeit, als ich mal zur Schule gegangen bin in den 80er Jahren, war ja ein Computer was Nerdiges. Und
absolut, ja.
Und daraus Sexappeal zu machen, das finde ich schon mega schick. Jetzt ist Steve Jobs leider verstorben, deswegen weiß ich nicht, ob ihr mir diesen Wunsch erfüllen könnt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in dieser Pandemie oder am Anfang nochmal einen anderen Blick auf Bill Gates gewonnen. Und er ist natürlich in seiner, ist natürlich auch ein absoluter Vorreiter und erzählt allerdings eher zu den nerdigen Typen. hat vielleicht weniger den Sexappeal, den Steve Jobs ausmalen konnte. Was ich aber bei ihm so unheimlich spannend finde, ist, dass er ja auch zwischen der digitalen und der analogen Welt hin und her springt. Er ist ein unfassbar belesener Mensch und ich glaube, es tut gut, sich mit Menschen auszutauschen. Deswegen würde ich vielleicht gar keinen eigenen Menschen jetzt sozusagen als solches benennen, die eine Makroperspektive haben und einem etwas Größeres, einen größeren Blick mitgeben können. Und da muss ich ehrlicherweise zugeben, hätte ich eine unglaubliche Neugier, zu sehen, was so einen Menschen antreibt und wie er selber auch mit diesen Themen umgeht. Ich hatte witzigerweise ein Interview am Anfang der Corona-Krise gesehen und er erklärte in dem Interview, dass er sich jetzt erstmal mit Microsoft Teams zurechtfinden müsste und dass das auch alles neu für ihn wäre. Ich bin bis dahin davon ausgegangen, dass das sein Unternehmen war, das das entwickelt hatte. Ich war etwas erstaunt, aber mir ging es ja in der Situation ähnlich. Insofern fand ich das sehr spannend und zählt sicherlich zu einer der lebenden Persönlichkeiten, die ich unglaublich bewundernswert finde in ihrem Lebenswerk und wo ich einfach gerne mal wissen würde, wie die so mit sowas umgehen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir bedanken uns für deine Zeit, Kasper. Es war schön, dass du mit uns in dieses Gespräch gegangen bist.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Themen gibt oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.